Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Mit Nicole Dittmer, guten Abend. Und an dieser Stelle ist es wieder Zeit, der Worte ein paar mehr zu wechseln. Unser Thema heute: Corona und die Pflege, die Not der Alten und Kranken und ihrer Betreuenden. Darüber wollen wir jetzt reden, die nächste halbe Stunde. Und dazu begrüße ich zwei Gäste, Professor Dr. Stefan Görres. Er ist Leiter der Abteilung Interdisziplinäre Alterns- und Pflegeforschung am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Uni Bremen. Und dort auch Hochschullehrer im Studiengang Lehramt Pflegewissenschaft. Und was man vielleicht auch wissen sollte, er hat auch mal eine Ausbildung zum examinierten Krankenpfleger gemacht. Ist schon eine Weile her, 1978, wenn ich das richtig weiß. Schönen guten Tag nach Bremen, Herr Görres.
Hallo, grüß Sie. Die war ein bisschen früher, der Abschluss, 1975, aber sonst war alles richtig.
Ist nicht so wesentlich in dem Fall, glaube ich. Und bei mir im Studio ist Johanna Knüppel, Sie kennen sich, ebenfalls von Hause aus examinierte Krankenschwester und Sprecherin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, der nach eigenen Angaben der größte unabhängige Pflegeberufsverband in Deutschland ist. Herzlich willkommen im Studio. Ja, wir haben selten so viel über das Thema Pflege geredet wie in Zeiten von Corona. Plötzlich muss man erkennen, die uns vielleicht bisher nur wenig interessiert haben, sind so wichtig für unsere Gesellschaft, systemrelevant, das ist zu einem geflügelten Wort geworden. Welche Schlüsse wir daraus ziehen sollten und die Politik ziehen muss, darum soll es vielleicht später gehen in dieser Sendung. Erstmal vielleicht so ein bisschen eine aktuelle Bestandsaufnahme. Wir hören immer mehr schlechte Nachrichten aus Alten- und Pflegeheimen. Trotz aller Schutzmaßnahmen stecken sich Bewohner und Pflegepersonal mit dem Virus an, oft mit schlimmen Folgen. In einem Diakonieheim in Wolfsburg sind mittlerweile mehr als 40 Bewohner an Covid-19 gestorben. Caritas-Präsident Peter Neher, der hat zur aktuellen Situation in der Pflege gesagt, es geht um das nackte Überlegen. Herr Görres, dennoch gibt es, wenn wir die Situation in Deutschland mit anderen europäischen Ländern vergleichen, ja hier noch relativ wenig Corona-Tote, aber eben immer mehr Meldungen über Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen. Tickt in den Heimen eine Zeitbombe?
Ja, das würde ich sagen, ohne jetzt Angst machen zu wollen, aber es ist wirklich so. Ob wir jetzt relativ wenig Tote haben, das stimmt zwar insgesamt für die Bundesrepublik, aber in Pflegeheimen sind wir auch nicht wesentlich besser als in anderen Ländern. Das schwankt so zwischen einem Drittel, und der Hälfte derjenigen, die verstorben sind am Coronavirus, sind Verstorbene aus Pflegeheimen. Also Robert-Koch-Institut sagte zuletzt ein Drittel. Und das ist natürlich eine gewaltige Zahl. Und damit können wir eigentlich kaum umgehen, auch dann nicht, wenn wir wissen, dass die älteren Menschen natürlich besonders gefährdet sind und gerade in Pflegeheimen diejenigen sind, die halt eben nicht nur pflegebedürftig sind, sondern eben auch multimorbid, also verschiedene Krankheiten haben. Und dennoch sind sie schutzbedürftig und offensichtlich haben wir es, aus welchen Gründen auch immer, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich, es nicht geschafft, diese Menschen zu schützen. Und insofern ist das schon, denke ich, eine sehr ernste Situation. Und daraus muss man Lehren ziehen, aber da werden wir sicherlich auch gleich noch drüber sprechen.
Sie sagen, vor allem größere Heime können zur Falle werden. Inwiefern?
Naja, ich denke mal, dass die Frage, inwieweit, das hatten wir in der letzten Woche verschiedene Male gehört, inwieweit Pflegeheime zur Falle werden können, hängt natürlich auch grundsätzlich mit der Institution Pflegeheim zusammen. Und ich denke, je größer Pflegeheime sind oder solche Institutionen sind, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich nicht nur 1, 2, 3 Personen, sondern viele Personen anstecken. Und insofern werden wir am Schluss vielleicht auch noch mal zu der Frage kommen, ob Pflegeheime tatsächlich solchen, in Anführungsstrichen, Katastrophen oder Risiken in Zukunft noch gewachsen sind.
Frau Knüppel, Sie haben ja nun Kontakt zu denen, die in den Heimen arbeiten. Abstand halten bei der Pflege ist schwierig. Waschen, anziehen, füttern von Pflegebedürftigen. Was bedeutet das für die dort Arbeitenden? Ständige Angst?
Ständige Angst, natürlich. Erstmal natürlich die latente Angst, sich selber zu infizieren oder infiziert zu sein, ohne es zu wissen und dann ohne unwissentlich so ein Virus auch zu verbreiten. Und das insbesondere an einen Arbeitsplatz, wo eben genau diese Risikogruppe dann auch auf engstem Raum versammelt ist. Aber die Verantwortung, die die Pflegenden eben für die ihnen Schutzbefohlenen empfinden, möchten sie natürlich auch wahrnehmen. Und wenn dann, wie in den vergangenen Wochen, gerade die Pflegeheime durch Schutzmaterial so schlecht versorgt sind und man dann das Problem versucht, dadurch zu lösen, dass Schutzmasken wieder aufbereitet werden, die eigentlich zum Einmalgebrauch vorgesehen sind, und wo niemand sagen kann, kann das überhaupt funktionieren, sie mehrfach zu verwenden, sie wieder aufzubereiten, wie viel Schutz bieten sie dann noch, oder dass man den Mitarbeitern übers Wochenende aufgibt, sich selbst Schutzmasken zu nähen, weil einfach der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, welche zu beschaffen, und die Politik eben auch nicht. Das ist dann schon eine Gemengelage, die schwierig ist. Und jede Pflegekraft, die eben dann nach Feierabend auch wieder in ihre Familie zurückkehrt, nimmt natürlich auch die Angst mit, womöglich das Virus in das private Umfeld mitzutragen.
Was hören Sie denn von den Beschäftigten? Wie gehen die mit der Gefahr um? Und wie unterschiedlich ist vielleicht auch in den unterschiedlichen Heimen die Situation?
Die Situation gerade in Bezug auf die Ausstattung mit Schutzausrüstung ist durchaus unterschiedlich. Das sehen wir in den vergangenen Wochen immer wieder. Woran das liegt, das mag damit auch zusammenhängen, dass die Landesministerien unterschiedliche Wege gesucht haben und unterschiedlich erfolgreich waren, Schutzausrüstung zu beschaffen und auch an die Pflegeheime zu verteilen. Man hatte ja lange den Eindruck, dass die Arztpraxen und die Krankenhäuser vor allen Dingen versorgt werden, und an die ambulanten Dienste und an die Pflegeheime hat so recht eigentlich niemand gedacht. Also die Situation ist unterschiedlich. Aber natürlich ist da eine große Angst, und dazu kommt, dass die Mitarbeiter einfach natürlich Tag für Tag dann erleben, dass ihnen unter den Händen Klienten wegsterben, und auch das muss man psychologisch erstmal verarbeiten und sich selber auch dann freisprechen innerlich von der Verantwortung, die man womöglich fühlt, mit daran schuld zu sein und nichts hätten haben tun zu können.
Herr Göres, wenn Sie das hören, was besorgt Sie denn da im Moment am meisten?
Naja, was mich besorgt, ist natürlich einerseits die Situation der älteren Menschen. Die können das nicht gut finden, dass ihre Angehörigen nicht zu ihnen kommen können. Und natürlich auch die Situation der Pflegenden, wie Frau Knüppel gerade das sehr gut geschildert hat. Die sind sicherlich nicht zu beneiden, weil die jetzt eine sehr hohe Verantwortung tragen, nicht nur den älteren Menschen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber. Und wenn diejenigen, die in Pflegeheimen arbeiten, übrigens auch in Krankenhäusern, ohnehin immer schon sozusagen am Rand dessen gearbeitet haben, was man ihnen noch abverlangen kann, Pflegenotstand und so weiter, dann nimmt das jetzt natürlich noch zu. Und insofern sind die sicherlich alle in Stresssituationen. Was mich aber besonders, man könnte fast schon sagen, ärgert, ist, dass man versucht, ältere Menschen zu schützen, natürlich in Pflegeheimen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Und das tut man natürlich dadurch, dass man eben Besuchsverbote ausgesprochen hat und so weiter. Ich könnte jetzt mal sagen, hätten wir genügend Schutzmaterial, wäre man vielleicht um diese Situation herumgekommen, nun den Angehörigen das Betreten der Heime zu verbieten, weil so ganz leuchtet es mir noch nicht ein, warum Angehörige von älteren Menschen in Pflegeheimen dann, wenn sie sich ausreichend über Schutzkleidung, sofern sie vorhanden ist, schützen können, doch nicht auch zumindest sporadisch Besuche machen können. Und das finde ich ist für die Zukunft sicherlich eine Lehre, zu überlegen, was brauchen wir in Zukunft an Schutzmaterial, weil ich gehe mal davon aus, die Welt ist gefährlich und wird nicht besser. Und das heißt, wir werden häufiger mit Risiken zu tun haben. Übrigens ja nicht nur durch Viren. Influenza-Virus ist ja auch ein, in Anführungsstriche, durchaus todbringendes Virus, auch in Pflegeheimen. Sondern wir werden ja auch, wie wir das in Frankreich vor Jahren erlebt haben, etwa eine hohe Zahl an Toten durch Hitzeperioden zum Beispiel haben. Das heißt also, die Gefahren werden nicht weniger und die spitzen sich in solchen Einrichtungen wie Pflegeheime durchaus dann zu. Und da müssen wir einfach in Zukunft besser darauf vorbereitet sein, unter anderem eben auch die Schutzkleidung.
Frau Knüppel, ich muss sagen, ich verfolge das Ganze ja nur als Beobachterin mit halbwegs gesundem Menschenverstand, hoffe ich. Und der sagt mir, in der Pflege gibt es eh schon viel zu wenig Personal. Wenn das nach und nach krank wird, wer soll dann noch arbeiten in den Heimen? Jetzt haben Sie immer wieder gesagt, es gibt kein Schutzmaterial. Das müsste doch jetzt oberste Priorität haben, oder nicht?
Ja, sollte man meinen. Also ich glaube schon, dass auch die Politik da allmählich erkannt hat, dass sie da in der Anfangszeit Fehler gemacht hat und dem zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat. Es mag auch sein, dass die Zuständigkeit nicht ganz klar gewesen ist zu Anfang. Wer ist da eigentlich dafür zuständig? Wer muss dann diese Schutzausrüstung in den Heimen bezahlen? In den ambulanten Pflegediensten war das im Anfang tatsächlich ein Thema. Muss das jeweils die Kasse des Patienten finanzieren? Und muss das verschrieben werden? Wo kommt die Schutzausrüstung eigentlich her, sofern sie auf dem Markt denn tatsächlich auch zu bestellen ist? Und wer bezahlt das? Also ich glaube, das hat sich inzwischen erstmal erledigt. Die Bundesregierung und auch die Landesregierungen versucht ja auf ganz vielen Wegen an Material zu kommen. Ich glaube, heute ist eine große Verteilung in Mainz für Rheinland-Pfalz, wo die Einrichtungen auch vorab ihren Bedarf melden konnten, sich das jetzt abholen, auch für größere Mengen. Aber das ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Und ja, ich stimme Herrn Görres völlig zu. Es ist nicht so, dass die Pflegenden Anfang März, als die Krise begann, total ausgeruht in diese Krise hineingegangen sind, sondern gerade in den Heimen ist der Pflegenotstand schon seit Jahren sehr deutlich zu spüren. Die Kollegen werden ständig zum Einspringen geholt, weil die Personaldecke reißt. Und wir hatten ja Anfang des Jahres auch die Influenza-Welle, wo jeder weiß, sind unter den Mitarbeitern sowieso immer viele Kranke, die ausfallen, sind aber auch unter den Bewohnern von Heimen relativ viele, die eben erkranken und mehr Aufmerksamkeit und Versorgung brauchen. Und aus dieser Ausgangssituation ist man dann jetzt eben in diese Krise gekommen mit all den Anforderungen, die das mit sich bringt. Ja. Langen Schichten, fehlende Pausen und sei es allein dadurch, dass man eine Ablösung vermeidet, um eben nicht zusätzlich dadurch nochmal Schutzausrüstung zu verbrauchen.
Jetzt haben wir ganz viel über die Pflegenden gesprochen. Wie geht es denn den Senioren und Seniorinnen in den Heimen unter diesen Bedingungen im Moment?
Schlecht. Und wir wissen, in den Heimen ist ein hoher Anteil an Demenzkranken, unterschiedliche Stadien der Demenz. Demenzkranke haben ohnehin ihre Probleme, mit jedem Tag klarzukommen. Wenn ihnen ihre Angehörigen fehlen, die vertrauten Personen, die eben auch Teile der Versorgung übernommen haben, wenn die von einem Tag zum anderen wegbleiben müssen, vielleicht nach Wochen oder über ein Tablet oder wie auch immer man sich da jetzt behilft, dann mal wieder völlig fremd sie zu sehen bekommen, dann kann es eben sein, dass eine demenzkranke Frau oder ein demenzkranker Mann seine Angehörigen einfach auch nicht mehr wiedererkennt und fremdelt. Die verstehen diese Situation nicht. Sie haben einen Bewegungsdrang, wenn sie sich noch bewegen können. Und es ist schwierig, sie eben auch zurückzuhalten in Isolationsbereichen.
Jetzt haben Bündnisgrüne ja schon mal so einen Exit-Plan für Besuchsverbote vorgelegt, so einen 7-Punkte-Plan. Ist der unbedingt wichtig, würden Sie sagen?
Also wir wissen ja alle nicht, wie lange diese Situation noch andauert. Und was uns klar ist, dass genau diese alten, chronisch kranken Menschen auch in einigen Wochen, Monaten noch zur Risikogruppe gehören werden, solange bis ein Impfstoff oder Therapeutika verfügbar sein werden. Das wird noch lange dauern. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kann man auch künftig damit umgehen und welche Möglichkeiten einer Lockerung gibt es. Eine Variante, die ich für ganz wichtig halte, sind engmaschige Tests des Personals. Im Augenblick wird ja noch nach den RKI-Empfehlungen relativ selten getestet, nur dann, wenn man Symptome oder Kontakte hat. Das muss deutlich ausgeweitet werden, denn so ein Test ist eigentlich ja immer nur für den Moment aussagekräftig. Am nächsten Tag kann die Situation eine völlig andere sein und dann ist die Infektion schon passiert.
Und vielleicht schon in ein paar Wochen kann die Situation in den Heimen auch so sein, dass man dringend Alternativen braucht zu dem Pflegepersonal, das bisher da ist. Man braucht dann einfach neue Kräfte, weil vielleicht mehr erkranken. Herr Görres, schauen wir mal auf das, was an Unterstützung kommt oder was so an Ideen auf dem Tisch liegt. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt zum Beispiel vor, Krankenpfleger, die nicht in Krankenhäusern gebraucht werden, als Unterstützung in Pflegeeinrichtungen einzusetzen. Was halten Sie davon?
Ja, wenn das möglich ist, ist das natürlich eine sehr gute Idee. Man wird wahrscheinlich in Zukunft ohnehin flexibler zwischen Einrichtungen aller möglichen Art, wo es um Pflege geht, denken müssen, wenn wir weiterhin diesen Pflegenotstand haben. Und solange wir, das wissen wir aber auch noch nicht, wir die Intensivbetten noch nicht gefüllt haben, im Moment haben wir sogar Leerstände in Krankenhäusern, halte ich das für eine sehr gute Idee. Ob wir das dann durchhalten können, kann ich nicht sagen, weil das Robert-Koch-Institut sagt ja immer, wir sind noch nicht über den Berg. Herr Drosten redet zwischendurch auch schon mal von einer möglichen zweiten Welle. Und dann kann sich das natürlich sehr schnell ändern und dann haben wir den Notstand im Krankenhaus. Also das ist eine vorübergehende Lösung, aber das wird nicht die nachhaltige Lösung sein.
Frau Knüppel, dann haben wir die Reha-Kliniken, von denen viele leer stehen, auch vorgeschlagen, dass die Patienten aufnehmen sollen. Gibt es da aber überhaupt die geeignete Qualifikation des Personals?
Also soweit ich weiß, gibt es da auch schon tatsächlich Reha-Kliniken, die aufnehmen, die auch vor allen Dingen solche älteren Patienten aufnehmen, die aus den Krankenhäusern eigentlich entlassen werden könnten und sollten, aber noch nicht alleine zurechtkommen, auch nicht in womöglich ein Heim zurückkommen können, aus dem sie mal kamen, weil es da Aufnahmestopps wegen bestehender Infektionen gibt. In solchen Fällen werden die meines Wissens schon auch von Reha-Kliniken versorgt, da in der Region. Und letztlich, ja, ich denke auch, also man wird da flexibler agieren müssen. Wir wissen ja auch von vielen privaten Kliniken, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben oder auch gekündigt haben tatsächlich, weil sie argumentieren, betriebsbedingte Kündigungen stehen natürlich dann an, wenn die Auslastung quasi bei null liegt. Orthopädische Kliniken, die plastische Chirurgie, es gibt eine ganze Reihe von Kliniken, die keine Allgemeinversorgung durchführen können, auch gar keine Intensivkapazitäten haben und deswegen keine Corona-Patienten aufnehmen können, aber trotzdem das Verbot einzuhalten haben, elektive Eingriffe durchzuführen. Mhm. Ob man da aber einfach das Personal umswitchen kann, müsste man überlegen. Was ein Potenzial ist, auf das vor allen Dingen die Heime von Anfang an eigentlich zurückgreifen, aber auch das ist irgendwann endlich, das ist die hohe Teilzeitquote unter Pflegefachkräften. Die ist in den Heimen streckenweise bei etwa 70%. Das sind Mitarbeiter, die sich auskennen, die vor Ort schon sind, die man nicht erst einarbeiten muss. Und viele Einrichtungen greifen tatsächlich darauf zurück. Im Augenblick sind die Mitarbeiter auch bereit, das mitzumachen. Aber irgendwann ist diese Kapazität eben auch erschöpft.
Das ist ja gerade auch die Frage, wenn die zum Beispiel Kinder zu Hause haben und die Schulen weiter zubleiben, alles extrem schwierig. Einen Punkt haben wir auch noch, Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die sind schon in Hamburg und Sachsen im Einsatz. Klappt das gut? Kann man das machen?
Ich weiß nicht, ob die im allgemeinen Einsatz sind. Die sind in die Bundeswehrkrankenhäuser natürlich eingerückt. Und in dem Fall sind das vermutlich ja auch mindestens mal Leute mit Rettungssanitäterausbildung oder eben auch vielleicht mit Pflegekräfte mit der entsprechenden Fachausbildung.
In Pflegeheimen auch?
In Pflegeheimen auch, ja.
Was bei all dieser Debatte, worüber wir bisher nicht geredet haben, wo ich vor ein paar Wochen schon dachte, das macht das Ganze doch auch noch trauriger eigentlich, dass nämlich jetzt so Dinge, mit denen Gesundheitsminister Spahn die dort Arbeitenden eigentlich entlasten will, in der Zukunft vielleicht nach hinten losgehen könnten, sage ich mal so locker. Der Pflege-TÜV wird jetzt im Moment nicht mehr so ernst genommen, die Dokumentationspflicht ist ausgesetzt, also es gibt auch gar keine Kontrollen mehr, weil man sie wahrscheinlich sowieso nicht einhalten könnte. Also die Qualitätsstandards, die vorher gerade mal hochgesetzt wurden, um alles besser zu machen, werden jetzt erstmal vergessen?
Ja, sie sind ausgesetzt.
Ja. Die sind ausgesetzt und ich denke, man kann aber daran erkennen, dass wir jetzt sozusagen ein Notprogramm fahren müssen, um die Situation halbwegs beherrschen zu können. Das zeigt natürlich auch für die Zeit danach, dass man wegkommen muss dringend von dieser Situation, dass alles sozusagen auf heiße Naht genäht ist. Ja? Also man muss stabilere Verhältnisse in der Pflege und auch in den Institutionen grundsätzlich haben. Also ich würde fast schon sagen, so traurig diese Krise auch ist, wir sollten sie dringend dazu nutzen, wie man das immer mit Grenzsituationen machen kann, wirklich hier eine Chance drin zu erkennen. Und ich würde sogar sagen, dass wir Pflege eigentlich in Zukunft und für die Zukunft neu erfinden müssen an dieser Stelle. Wir müssen einfach Pflege anders gestalten, weil ich glaube, sonst, wenn wir so weiter dahin schlummern, seitens der Politik vor allen Dingen, wie wir das seit Jahrzehnten tun, dann werden wir auch in Zukunft solche Krisen nicht bewältigen können. Wir werden aber sogar den normalen Alltag in der Pflege in Zukunft, wenn wir nicht dringend was ändern, nicht bewältigen können. Und insofern hoffe ich, dass wir jetzt da wirklich nochmal neu ansetzen und da auch keine Angst vor Innovationen haben, denn Innovationen helfen uns in der Situation, glaube ich, für die Zukunft weiter.
Ja, Frau Knüppel.
Das hat die Politik ja auch schon sehr früh nach Beginn der Krise so zugesagt. Man kann eigentlich nur hoffen, dass diese Versprechungen dann nicht, wenn die Krise mal eines Tages ausgestanden sind, wird, schnell wieder vergessen werden. Wir haben ja einen Pflegefachkräftemangel in Deutschland. Alle Welt spricht davon, dass wir unbedingt junge Menschen für den Beruf begeistern müssen und dann, wenn sie die Ausbildung angefangen haben, auch im Rahmen der Ausbildung binden und vor allen Dingen auch danach lange im Beruf binden müssen. Diese Krise wird durchaus dazu führen, da bin ich fest davon überzeugt, dass gerade die junge Generation sehr genau hinschauen wird, wie wird in diesen Krisenzeiten mit den Pflegenden umgegangen werden, die verheizt, rücksichtslos. Und davon wird eben abhängen, ob künftig junge Menschen sich entscheiden, diesen Beruf zu wählen, weil systemrelevant. Das wird nicht alleine ausschlaggebend für sie sein, dieses Schlagwort, sondern die werden genau schauen, wie ging mit den Pflegenden um und welche Lehren hat man aus diesen Versäumnissen der Vergangenheit dann im Nachhinein gezogen. Und davon wird abhängen, wie erfolgreich wir den Fachkräftemangel künftig bekämpfen
können. Da ist es wieder dieses Wort Fachkräftemangel. Ja. Darüber reden wir doch schon, ich weiß es nicht, gefühlt ewig.
Und, seit den 70er Jahren eigentlich.
Genau, wir reden über Fachkräftemangel, wir reden über zu wenig Anerkennung, wir reden über zu wenig Geld und zu hohe Belastung. Viel geändert hat sich doch nicht, oder?
Es kommt immer in Wellen. Also ich kann mich erinnern, Herr Görres, Sie sicher auch, Ende der 80er Jahre sind wir in großen Demonstrationszügen durch die Straßen gezogen. Herr Blüm, der ja leider verstorben ist, war Gesundheitsminister. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Transparenten in Hannover vor dem Messezentrum gestanden habe, Ende der 80er, und mit ihm gesprochen habe, weil es einfach ganz ähnliche Forderungen wie seit Jahren jetzt auch wieder aus der Pflege gab. Mehr Personal, gute Ausbildung, andere Arbeitsbedingungen, die tatsächlich auch motivieren, diesen Beruf zu ergreifen. Es wurde einige Jahre besser und dann fiel man in den alten Trott und etwa so seit 20 Jahren kann man ja durchgängig beobachten, dass an der Pflege gespart wird und das in allen Sektoren.
Herr Görres, wie motivieren Sie eigentlich unter diesen Bedingungen Ihre Studentinnen?
Na, die Studentinnen und Studenten sind motiviert, sonst würden sie das Fach nicht studieren. Es ist übrigens nicht Lehramt Pflegewissenschaft, sondern Pflegewissenschaft Lehramt. So haben wir in den 90er Jahren angefangen. Wir bilden also jetzt Pflegewissenschaftler aus, die auch in der Praxis anschließend eingesetzt werden, also durchaus auch am Bett. Also die sind hoch motiviert, aber, und so ist es mir übrigens damals auch gegangen, wenn die nicht erkennen können, dass sie sozusagen in patientennahen Bereichen dann auch adäquat eingesetzt werden und das heißt mitgestalten können, Ideen haben können, diese Ideen umsetzen können, dann auch auf Ressourcen zurückgreifen können. Also wenn die das nicht erkennen können, dann werden sie in die Wissenschaft gehen, dann gehen sie in die Fort- und Weiterbildung oder sonst wohin. Und deswegen muss man dringend eben, um da erfolgreich zu sein am Ende, also bezogen auf das, was Frau Knüppel eben auch gesagt hat, Attraktivität und so weiter, muss man natürlich auch entsprechende Arbeitsplätze schaffen in den Einrichtungen, wo Pflege tätig ist, die, um dieses Beispiel da mal zu bemühen, auf Augenhöhe mit den Ärzten zum Beispiel sind. Und das haben wir noch nicht. Und gucken Sie sich mal an in den Pflegeeinrichtungen in Deutschland, wie viel Bachelor- oder Master Absolventen da vielleicht arbeiten, was aus meiner Sicht dringend notwendig wäre, ohne die, die das eben nicht als Abschluss haben, damit nicht wertschätzen zu wollen. Die sind natürlich alle sehr wichtig, aber wir brauchen auch eben Menschen, die Pflegeprozesse steuern können, würden wir sagen, die also da eine hohe Verantwortung haben und das auf Augenhöhe mit den Ärzten auch gestalten können. Und solange wir das nicht bieten können, wird es schwer sein, diesen Beruf als attraktiv darzustellen. Ja, und da, glaube ich, müssen wir die Einrichtungen auch in die Verpflichtung nehmen und die Träger. Und das heißt, auch mehr Geld auszugeben.
Ich wollte es gerade sagen, Augenhöhe mit den Ärzten, das heißt, da sind wir schon mal bei der Anerkennung. Mein Blick ist sozusagen gefallen auf das Geld. Und da finde ich, ist es dann wieder schwierig mit der Anerkennung. Die Bundesregierung hat ja diese Woche die Verordnung zur stufenweisen Anhebung der Mindestlöhne für Pflegekräfte verabschiedet. Für Pflegehilfskräfte soll es bis zu 12,55 Euro geben. Wow. Und 15,40 Euro für Pflegefachkräfte. Da gibt es natürlich immer wieder diese Argumentation, obwohl das ja auch nicht immer stimmt, dass manche nicht studiert haben und andere in anderen Berufen eben studiert haben. Aber kann man unter solchen Bedingungen überhaupt sagen, ja, das wird ein attraktiver Beruf für abgehende Abiturienten, was weiß ich?
Also wenn man schon mit dem Mindestlohn argumentiert und damit Fachkräfte werben will, dann ist der Fehler schon im System. Eine Fachkraft in der Pflege heute kann sich eigentlich aussuchen, wo sie arbeiten will. Mhm. So ausgeprägt ist der Fachkräftemangel. Die ist im Grunde überhaupt nicht darauf angewiesen, nur einen Pflegemindestlohn bezahlt zu bekommen. Der kann auf gar keinen Fall genügend Anreiz sein, diesen Beruf zu wählen und ihn lange auszuüben. In dieser Pflegemindestlohndiskussion muss man auch sagen, die Differenz zwischen dem Helfermindestlohn 12,55 Euro und dem Fachkraftmindestlohn, nämlich diese knapp 3 Euro, der ist bei weitem nicht groß genug, um genügend Anreize für eine Fachkraftausbildung zu setzen. Das sagen auch die Pflegehelfer, die die Bundesregierung und die diversen Initiativen schon seit einigen Jahren versucht, in die Fachkraftausbildung zu bekommen. Also erfahrene Pflegehelfer, die auch noch etliche Berufsjahre vor sich hätten, will man motivieren, berufsbegleitend die Fachkraftausbildung zu machen. Viele wollen das überhaupt nicht, weil sie sagen, der Mindestlohn reicht mir, ich bin sowieso nur Zuverdiener und diese geringe Differenz motiviert mich nicht, anschließend so viel Verantwortung zu übernehmen, wie sie tagtäglich bei den Fachkräften vor Augen haben und sich dafür auch nochmal über etliche Jahre auf die Schulbank zu setzen und das auf sich zu nehmen. Also da fängt es schon mal an. Insgesamt muss man ja sagen, dass in der Altenpflege so seit letztem Jahr etwa ein gewisses, etwas höheres Lohnniveau Einzug gehalten hat. Es ging auch gar nicht mehr anders, aber spätestens wenn in 2 Jahren die generalistisch Ausgebildeten auf den Markt kommen, dann wird sich natürlich die Spreu vom Weizen trennen und das ist ja auch die große Sorge der Arbeitgeber in der Altenpflege, dass jemand, der generalistisch ausgebildet ist und einen großen Arbeitsmarkt vor sich hat und aussuchen kann, wo geht er hin, dann durchaus auch mit den Füßen abstimmt in der Richtung, wo wird mir mehr bezahlt als derzeit jetzt ohne Tarifvertrag.
Herr Göres, Sie haben es mehrfach vorhin schon angesprochen, wir sind ja auch schon so ein bisschen dabei, also Geld ist das eine, welche Lehren man aus dieser Krise ziehen kann und Sie haben gesagt, es gäbe auch Chancen für Innovationen. Welche sind das denn aus Ihrer Sicht?
Naja, ich glaube erstmal, um an das anzuknüpfen, was Frau Knüppel gesagt hat, wir müssen die Pflege in jeder Hinsicht deutlich aufwerten und das heißt nicht nur durch Boni einmalige oder durch das Herumeiern um Mindestlöhne, sondern da muss gewaltig mehr passieren, also Augenhöhe mit den Ärzten, um das nochmal zu ergänzen, wenn man jetzt die Gehaltssteigerung der Ärzte nimmt, und das ist jetzt keine Neiddebatte der letzten 10 Jahre und dann daneben mal die Gehaltssteigerung der Pflegeberufe stellt, dann wird man sehen, wo wir in Deutschland eigentlich stehen, denn die ist bei den Ärzten gewaltig höher. Also was ich mir wünschen würde, und wir sind ja bei der Altenpflege, bei den Pflegeheimen vor allen Dingen, ich hoffe, dass in die Zukunft gesehen, Heime, so wie wir sie jetzt haben, und damit will ich auch keine Heimschimpfe betreiben, weil es gibt sehr viel gute Heime und da wird gerade von den Pflegenden sehr viel gute Arbeit getan. Aber ich hoffe, dass Heime in unserer hochzivilisierten Gesellschaft nicht die letzte Antwort sind, wenn es um die Versorgung älterer Menschen geht. Ich kann mir nicht nur intelligentere Antworten, sondern auch humanere Antworten da durchaus vorstellen. Und die könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir zusammen mit den Trägern, die jetzt ja auch Träger der Heime sind, durchaus mal überlegen, nicht nur über Mindestlöhne nachzudenken oder über Personalbemessungsinstrumente, sondern ob Heime überhaupt noch die Antwort der Zukunft sind oder ob wir nicht kleinräumige Ansätze brauchen mit kleineren Wohneinheiten, wie auch immer. Das wird logistisch sicherlich nicht einfach sein, aber damit hätten wir nicht nur mehr Lebensqualität für die Menschen und auch für die Pflegenden übrigens geschaffen, sondern wir würden auch eine bessere Antwort auf zukünftige Krisen haben, die ähnlich gelagert sind wie jetzt diese Corona-Krise.
Was es ja teilweise schon gibt, bloß entsprechend teuer, meistens für die.
Ja, und viel zu selten. Und wir haben immer noch den Glauben, dass wir in großen Einrichtungen viele Menschen besser pflegen können als in kleinräumigen Einrichtungen, weil es uns irgendwie nicht so funktional erscheint. Und das ist, glaube ich, auch ein Grundübel, dass das alles funktional sein muss, logistisch beherrschbar sein muss und auch noch bezahlbar sein muss. Und das ist für mich keine intelligente Antwort. Ja. Das ist auch letztendlich nicht die humane Antwort. Und wir sind eine zivilisierte, hochentwickelte Gesellschaft, da erwarte ich in Zukunft einfach andere Antworten.
Mein subjektives Empfinden ist ja zumindest, dass Gesundheitsminister Jens Spahn, ein fleißiger Mann, das Thema Pflege zumindest mehr auf dem Schirm hat, als das vergangene Minister hatten. Können Sie sich denn vorstellen, dass der in dieser Weise weiterdenken wird, wie Sie das jetzt gesagt haben?
Wenn ich dazu was sagen darf, also ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, weil Jens Spahn, den ich sicherlich sehr schätze, aber und der ist wirklich sehr fleißig und macht im Vergleich zu anderen Ministern, die wir hatten, da will ich allerdings Ulla Schmidt mal ausnehmen, die hat schon eine ganze Menge für die Pflege gemacht, aber der macht schon eine ganze Menge, aber ob er wirklich sozusagen diese Notwendigkeit der Innovation auch mit anderen Mitteln und Zielsetzungen im Kopf hat, bin ich mir nicht sicher. Ein Beispiel, er hat, als er angetreten ist als Minister, den Pflegeheimen 13.000 neue Pflegekräfte versprochen. Davon sind, das ist vor 2-3 Jahren gewesen, davon sind jetzt mal 10% besetzt. Ich muss als Minister angesichts des Pflegenotstands wissen, dass dieser Vorschlag nicht realisierbar ist. Ja, und genauso diese neuen Personalbemessungsinstrumente, die wir jetzt einsetzen, die ja letztendlich nur dann funktionieren, wenn wir auch hier 100.000 mehr Pflegekräfte einsetzen. Auch da muss ich wissen, die gibt es nicht. Also brauche ich intelligentere Antworten und die vermisse ich ehrlich gesagt noch.
Wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit und deswegen, Frau Knüppel, wenn wir schon bei Herrn Spahn und der Bundesregierung sind, dürfen Sie jetzt noch einen Wunsch äußern. Vielleicht hört er uns ja zu.
Also um nochmal auf die großen Heime zurückzukommen, deren Ursprung war eben auch dieses ökonomische Denken, was im Gesundheitswesen enorm Einfluss gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten. Denn große Heime sind einfach effizienter und preiswerter insgesamt zu führen und besser zu steuern, was auch die Erlöse und das wirtschaftliche Ergebnis angeht. Ich denke, dass so eine kleine Entwicklung kann man schon sehen, dass insgesamt die Zuständigkeit auch eher in die Regionen, in die Kommunen verlagert werden muss, denn da ist klar, welcher Bedarf, welches Potenzial haben wir hier und wie kann man das alles zusammenbringen. Also aus der Richtung, denke ich, muss gedacht werden und ich hoffe, dass entsprechend die Verantwortlichen dort das auch einfordern.
Also es gibt noch jede Menge zu tun in der Pflege und wir sind alle hoffnungsfroh, was die Zukunft betrifft. Wir waren uns heute erstaunlich einig, wir drei. Johanna Knüppel, Sprecherin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Vielen Dank fürs Kommen ins Studio, trotz Corona-Zeiten. Und vielen Dank nach Bremen an Stefan Görres, Leiter der Abteilung Interdisziplinäre Alterns- und Pflegeforschung am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Uni Bremen. Ist aber auch ein langer Titel, Herr Görres. Danke Ihnen.
Das stimmt.
Das war der Wortwechsel zum Thema Corona und Pflege.